Wunder miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Eben Pilze, viele haben das Gefühl, Pilze sind Champignon und sind Steinpilz und so. Das ist auch, Pilze, das ist nur die Frucht von Pilz. Aber was wir vergessen, ist, dass Pilze überall sind. Sie sind in unserem Magen. Unser Magen wird nicht verdauen ohne Pilze. Sie sind auf unserer Haut. Sie machen, dass wir Brot haben. Sie machen, dass wir Bier haben. Sie machen, dass wir Wein haben. Also, nichts wird gären auf dieser Welt, ausser man hat einen Pilz. Auch muss man daran denken, die ganzen Wälder werden von den Pilzen verdaut. Wenn wir keine Pilze in den Wäldern hätten, würden wir auf Kilometer hohen Baumstämmen durch die Wälder laufen.
Das war der Tommy Streif, der dort zuerst einmal erzählt hat, wie wichtig Pilze für uns alle sind. Er ist der Co-Initiant von einem Pilzmuseum in Rio de Janeiro, wo dort in einem alten Hafenquartier am Entstehen ist. Wir haben es gerade gehört, Pilze sind ganz wunderbare Wesen. Gerade jetzt im Herbst kommen sie wie über die Nacht aus ihren Verstecken raus und viele Leute bei uns gehen dann ab in die Wälder pilzeln. Und das Jahr durch sind sie unter dem Boden und meistens unsichtbar. Heute wissen wir, dass Pilze wirklich anders sind. Sie sind weder Fisch noch Vogel, weder Pflanzen noch Tier, sondern eine eigene Kategorie von Lebewesen. Man weiss, dass das Reich der Pilze gigantisch ist und darum weiss man auch, dass man eigentlich noch viel zu wenig weiss. Pilze faszinieren. Vielleicht auch im Moment, weil sie etwas berühren, was wichtig für uns Menschen ist. Sie sind intelligent auf eine vernetzte Art. Sie arbeiten häufig mit anderen Lebewesen wie Bäumen zusammen. Pilze können sogar beim Klimawandel helfen. Und sind manchmal auch magisch und können zum Beispiel bei psychischen Krankheiten helfen. Dass gerade jetzt das erste Pilzmuseum am Entstehen ist, ist also kein Zufall. Und dass das Central de Cocumelos gerade in Rio entsteht, hat auch mit dieser Stadt zu tun. Denn Brasilien ist ein Land mit einer Pilzkultur. Ein Ort, wo man zum Beispiel Magic Mushrooms verkaufen darf, solange sie als Pilz weitergegeben werden und nicht als extrahierte psychogene Substanzen aus diesen Pilzen. Der Tommy Streif ist ein alter Freund von mir, ein Kameramann und Filmemacher, der mittlerweile in Rio de Janeiro mit seiner Frau und Mitinitiantin von dem Museum Jane wohnt. Ab und zu ist er in der Schweiz, auch in Basel, wo er herkommt. Nach vielen Jahren haben wir uns wieder einmal getroffen. Wir haben bei mir daheim ein Interview geführt und ich habe einen ganzen Haufen neue Sachen gehört. Das Pilzmuseum sucht übrigens noch Unterstützerinnen. Ein Link dazu findet man in meinen Shownotes. Aber jetzt geht es zum Tommy Streif und zur Frage, warum es überhaupt ein Pilzmuseum braucht.
Ich glaube, die meisten von uns, wenn sie nicht Trump heißen oder aus diesem Lager kommen, sind sich eigentlich einig, dass unsere Umwelt in einer Krise ist. Und vor allem während der Covid-Zeit haben wir viel Zeit gehabt zum Denken. Und wir haben eine Tochter, die 18 ist, und mir graut es, einmal zu denken, wie die Welt wird aussehen, wenn sie mal mein Alter hat. Und so haben wir angefangen umzuschauen und sind darauf gekommen, dass Pilze ein wahnsinnig unterschätztes, aber wahnsinniges Potenzial sind, um der Umwelt zu helfen. Und dann war eigentlich unser erster Gedanke, wir wollen Pilze züchten. Und auch weil es auch gerade während Covid, wo man daheim stecken ist, wir haben einen kleinen Garten, denkt, ja, das ist etwas, was wir könnten machen, etwas Aktives machen. Und auch eben die romantische Vorstellung davon, wir pflanzen die Pilze und ich kann dann morgen rausgehen mit meinen Pilzen etwas machen. Und dann haben wir das mal angefangen anschauen und da gibt es die Koryphäe im ganzen Gebiet, er heisst Stemmet. Der hat ein Buch geschrieben, das ist, ich weiß nicht, 1000 Seiten, wie man Pilze züchtet. Er lebt in Oregon, hat unterdessen eine Firma, die Millionen macht mit Pilzen. Und wir haben das angefangen zu lesen und ich habe in der Mitte aufgehört, weil es ist so kompliziert und es ist nicht romantisch, du brauchst Labor, weil du musst das alles steril machen und so. Es ist ein sehr industrieller Prozess und ich habe gemerkt, das ist eigentlich nicht, was ich mir vorgestellt habe. Und ich komme aus der Filmbranche. Und von dem her bin ich mehr jemand, der sich überlegt, wie erreicht man ein Publikum. Und wir haben auch entdeckt, dass es schon ganz viele Leute gibt, die Pilze züchten, um ihr herum. Da hat es jetzt viele Hügel. Und in diesen Hügeln gibt es Pilzzüchter. Die meisten züchten vor allem Esspilze, aber den anderen auch die Magic Mushrooms. Und dann haben wir gemerkt, unsere Funktion, also unsere, das ist meine Frau, Jane und ich, ist viel besser, dass wir versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen den Produzenten, zwischen den Wissenschaftlern und allen denen, die etwas mit Pilzen zu haben und dem Publikum, das eben bis jetzt noch nicht wirklich weiss, was Pilze sind. Hier in der Schweiz oder auch in Amerika fängt man mehr und mehr an, über Pilze zu reden. In Brasilien bis jetzt ist das Bewusstsein sehr tief. Und darum haben wir gedacht, was es braucht, ist ein Pilzzentrum, ein kulturelles Pilzzentrum. Das ist etwas wie ein Pilzmuseum, aber ein Pilzmuseum, das nicht nach hinten schaut, was Pilze gewesen sind, sondern nach vorne, was könnte Pilze sein. Und das auf eine lustvolle Art dem Publikum beibringt.
Okay, jetzt habt ihr das Pilzzentrum in dem Rio, sind ihr am Aufbauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die haben mal eine größere Fundraising-Aktion gemacht, um Geld zu bekommen, um das in Betrieb zu nehmen. Aber was mich besonders fasziniert hat, was ich lesen auf deiner Webseite, ist auch der Ort, wo das Pilzzentrum wird sein, nämlich in einem alten historischen Quartier. Willst du noch kurz ein bisschen etwas über das erzählen, damit man so ein bisschen das Feeling bekommt? Wie ist es dort?
Ja, Rio ist für die meisten Leute Copacabana oder Ipanema. Das ist Beach und Shaiaweia. Aber Ipanema und Copacabana hat man, glaube ich, in den 40er Jahren angefangen zu bauen und das meiste ist dann 70, 80er Jahre. Wir hingegen, wir sind in der Altstadt, die ist etwa per Subway eine halbe Stunde weg von dort. Und das ist, wo der Hafen ist. Und das sind die meisten Gebäude, die sind 100, 150 Jahre alt. Wir sind auch in einem Haus, das ist von 1904. Und das Gebäude, wo das drin soll stattfinden, ist auch ungefähr von dieser Zeit. Und das ist viel mehr quartiermässig und ist auch von der Bevölkerung her ärmer, auch eine grössere Durchmischung mit der schwarzen Bevölkerung und entspricht mehr vom Klima her viel mehr als eben der Tourismusort wie Ipanema und Copacabana. Und wir haben dort das Gebäude gefunden und haben gefunden, das ist der ideale Ort, das ist an einem Platz, und hat nebendran andere kulturelle Zentren. Das ist der Ort, wo wir den Leuten das nachbringen
wollen. Jetzt hast du aber ganz kurz etwas zum Stand des Projekts im Moment. Was steht?
Wir haben ein Gebäude, und das haben wir mal gekauft. Und dem ist es sehr schlecht gegangen. Und das haben wir basisch renoviert. Das heisst, die Aussenwände so weit gebracht, dass sie nicht mehr umkippen. Eine Aussenwand ist mal umkippt und die haben wir jetzt wieder gebaut. Das Dach neu gemacht, die Zwischenstöcke und der Stock, die Stege. Aber es ist noch total roh. Also es hat ein bisschen Elektrizität, ein bisschen Wasser, aber sonst noch gar nicht. Und darum ist der Ort, der existiert und von dem kann man aufbauen. Aber bis das Zentrum steht, dass alles ausgebaut ist und nachher in Gang gebracht worden ist, braucht es noch einen Haufen Geld. Und da sind wir leider erst am Anfang, bis wir das zusammen haben und dann das Zentrum auch aufbauen können, Stück für Stück. Wir werden nicht gerade zuerst mal alles Geld finden, aber einen Teil, und dann können wir mal einen Teil anfangen aufbauen und einen Teil anfangen in Funktion nehmen.
Genau, das habe ich gesehen, dass ihr im Grunde genommen eine Art Plan haben, dass man es auch irgendwie so kann, schrittweise ausbauen. Und es hat ja auch eine digitale Seite. Die erzählen oder schreiben, dass es eigentlich das welterste Pilzzentrum in dieser Form ist, oder? Also das ist etwas sehr Spezielles. Und ich glaube, die haben auch den Anspruch, wie auch zu wirken über Rio und sogar über Brasilien raus, sodass man eigentlich auch könnte, in Anführungszeichen, rein virtuell irgendetwas machen, also Veranstaltungen oder Informations-Events und so weiter.
Rein virtuell hoffe ich nicht, weil ich bin zu alt für das. Also ich brauche Leute, ich muss sie anlängen können, ich muss sie in die Augen schauen können. Und ich hoffe sehr, es entsteht ein Ort, der auch in unserer physischen Welt existiert und wo die Leute können gehen können, Pilze essen, können Pilze kaufen, können sich versammeln, können zusammen festen, können Seminare hören. Aber wir sind in Rio und Rio ist gerade für die Schweiz oder so weit weg. Und von Anfang an war unser Ziel gewesen, eine Vernetzung, also Pilze, eben das Wissen ist erst dann ganz am Anfang. Bis heute kennt man etwa 3-5% der Pilze. Und 95% haben noch nicht einmal einen Namen. Und jedes Mal, wenn man auf einen neuen Pilz stößt, entdeckt man wieder neue Sachen, die dieser Pilz hatte. Und da wird geforscht an ganz verschiedenen Orten auf der Welt. Und wir haben uns jetzt im Prozess, von das Zentrum aufbauen, schon mit ganz vielen Wissenschaftler, kulturelle Leute, Technik und so weiter verbunden und haben jetzt schon, wir haben von etwa 30 oder so Endorsements gekriegt, wo das Zentrum sind etwas Wichtiges und Tolles und sind schon jetzt sehr vernetzt in der Welt. Und es ist eigentlich ein Ziel, aber eben nur eins von den beiden Zielen ist, virtuell das zu haben, eine Plattform zu haben, wo alle, und alle ist nicht möglich, weil es ist so viel, aber wo es Wissen über Bild zusammenkommt, dass das austauscht werden kann, zwischen Brasilien, zwischen der Schweiz, zwischen den anderen Ländern, und dass dort die verschiedensten Informationen ineinander anfangen zu greifen und so, dass sich potenzialisiert.
Es ist in Rio jetzt das Zentrum, es wird dort sein, wie gesagt, vernetzt und vielleicht dann auch irgendwie auch mit allen möglichen Formen von kulturellen, von Kommunikationsmöglichkeiten vernetzt. Aber es hat einen guten Grund, eigentlich, dass es in Brasilien ist, weil, oder eine glückliche Fügung, weil es gibt Pilze, logischerweise, in den Wäldern von Brasilien. Es gibt auch den berühmten Ayahuasca dort, oder der psychedelische Pilz. Und du hast mir vorher erzählt, dass Brasilien, dort ist das nicht strafbar, wenn man solche Pilze verkauft.
Also Ayahuasca ist kein Pilz. Pilze sind sehr wichtig in der mexikanischen Kultur und ist auch der Hoffmann, der LSD erfunden hat, ist nach Mexiko und hat dort eigentlich erfahren, was die Pilze können und hat auf das Arbeit das LSD erfunden. Ayahuasca ist eine Mischung von zwei verschiedenen Pflanzen, die die Indigenen haben im Amazonas. Es ist also nicht ein Pilz, aber es ist eine psychoaktive Substanz, die sie brauchen in ihrer Kultur und auch in ihrer Religion und darum ist das eine legale Sache und darum ist sich der brasilianische Staat gewohnt, die Art von Mittel legal zu halten. Und darum sind Pilze nie illegal geworden in Brasilien. Es ist eins von den, glaube ich, 7 Ländern auf der Welt, wo man legal Magic Mushrooms verkaufen kann, solange sie Pilze sind. Wenn man aus der Pilz Substanz rausnimmt und nur die Substanz verkauft, das ist illegal, weil dann wird es von einer Pflanze zu einer Droge. Aber solange sie als Pilz verkauft werden, kann man das offiziell in einem Laden verkaufen, in dem Zentrum auch. Und das ist, also der Laden hat zum Beispiel, das Zentrum wird einen Laden haben, wo man 3 Arten von Pilz kaufen kann. Eins sind die zum Essen, die kulinarischen. Das zweite sind die medizinalen, wo die asiatische Kultur seit tausenden Jahren schafft mit ganz verschiedenen Pilzen zum Heilen oder zum Präventivmachen. Und das dritte sind eben die Magic Mushrooms. Und dort eben, weil man es offiziell machen kann, nicht unter dem Tisch machen, auch die Leute beraten, was macht das nicht, in welchem Fall macht das Sinn, in welchem Fall macht das nicht Sinn. Und ja, eben das kann offiziell machen. Und darum in Brasilien gibt es im Moment auch Universitäten, die forschen an dem, die mit ihren Studenten Studien machen, was das für psychische Gesundheit für Folgen hat, wenn man den Leuten regelmässig Pilze gibt, die psychische Probleme haben.
Das ist ein interessantes Thema. Also, gell? Man könnte vielleicht noch mal ein bisschen, wie du das jetzt vorher erzählt hast, ein bisschen in Segmente aufteilen. Also Magic Mushroom ist ein sehr schöner Name, ist ein bisschen der Name von der Hippie-Bewegung für etwas, aber es ist ja eigentlich eben ein psychogenes, ein psychedelisches Element drin in diesem Pilz. Und das hast du gerade erzählt, man ist langsam am Merken, dass das wirklich auch in der Therapie physisch und psychisch sehr wertvoll kann sein. Hast du ein paar Beispiele dafür?
Ja, eins bin ich selber. nicht direkt die Beispiele. Also, es gibt einfach im Moment sind sehr viele Leute am Forschen und das auch an der Uni in Basel, auch an der Uni in Zürich, eben an der Uni in Brasilien, in den USA sowieso. Und bis jetzt ist eigentlich der Großteil sind sehr, sehr gute Resultate, dass die Leute, die Pilze nehmen, wegkommen von Sucht, wegkommen von Traumen, wegkommen von Depressionen. Und es ist ganz erstaunlich, was erreichbar ist mit diesen Sachen. Und negative Folgen gibt es eigentlich keine. Es ist auch so, dass man von Pilz nicht süchtig werden kann, weil sie das Gleiche haben wie LSD. Wenn du ein Pilz nimmst und du willst am nächsten Tag wieder nehmen, musst du die doppelte Quantität nehmen. Das heisst, am dritten Tag nochmals doppeln, nochmals doppeln. Also du, auch selbst, wenn sie haben das nicht, dass sie einen wie Kokain oder Heroin oder so süchtig machen, aber selbst wenn sie das hätten, könntest du es nicht machen, weil sie selber die Block drin haben, dass du immer musst verdoppeln und darum nach ein paar Tagen eigentlich immun bist und gar nicht mehr spürst.
Genau. Und du müsstest auch noch die Mengen können auftreiben, oder?
Ja, hast gar kein Interesse. Das macht niemand.
Das macht niemand. Das ist gar nicht lustig. Ganz am Anfang hast du angefangen damit zu sagen, dass sie eigentlich auch uns können helfen können, im weitesten Sinne mit dem Klimawandel zu schlagen. Mit welchen Aspekten vom Klimawandel und wie machen das Pilz?
In ganz verschiedenen Bereichen. Also in einem Bereich ist, dass sie putzen. Du kannst sie ansetzen auf Ölverschmutzungen, du kannst sie ansetzen auf vergiftete Böden, du kannst sie selbst ansetzen auf Radioaktivität. Wie sich gezeigt hat, nach der Katastrophe in Tschernobyl, die ersten Lebewesen, die dort wieder entstanden sind, sind Pilze. Und die haben angefangen, den radioaktiven Boden zu fressen und mit dem durch eine Transformation zu machen und dass der Boden gereinigt wird. Ein interessantes Ding ist, dass eben gewisse von den Pilzen sogar Radioaktivität lieben und mit dem können andere Radioaktivität wachsen. Da gibt es jetzt die NASA, die das mit dem sehr schafft, indem sie Pilze in All rausschickt und die schaut, dass die Radioaktivität von der Sonne abbekommt und sieht, dass die an der wachsen. Und sie sind interessiert an dem, weil sie denken, das könnte Nahrung sein, wo später einmal die Astronauten werden essen, wenn sie auf den Mars gehen oder noch weiter weg. Ich weiß nicht, welche alle Planeten sind noch wann. Aber da sieht man, was sie machen können. Also das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist die Ersetzung von Ölprodukten. Vor allem Styropor. Wir haben etwa 20% von unserem Abfall auf den Müllhalden ist Styropor. Und das ist ein Ölprodukt und das zersetzt sich eigentlich sehr langsam und sehr schlecht. Man kann genau das Gleiche produzieren aus Pilz. Und man kann es noch effizienter machen und es hat viel, viel weniger, braucht viel, viel weniger Energie. Und man kann das nachher eigentlich nehmen, das Styropor, und in den Wald schmeißen. Nach 2 Wochen ist er verdaut. Und da gibt es verschiedenste Leute, die da sehr am Forschen sind. Auch in Basel, eine Firma. Wir haben die gerade besucht, jetzt 2-mal die letzte Woche. Die sind in den alten Ziba-Gebäuden und die haben dann ihre Labor seit sechs Jahren. Und die sind im Moment dran, weltführend in Produktionslinien von Styropor zu setzen. Für einerseits Verpackungsmaterialien und zum anderen Schallisolation. Sie haben jetzt gerade, ich glaube, in Zürich ein ganzes Tonstudio gebaut mit Schallisolation von Bild und dann vor allem längerfristig auch Platten. Heute geht es jetzt immer darum, dass man die Häuser besser isoliert wegen der Umwelt, dass man weniger Erdöl braucht, um zu heizen. Und das wird jetzt oft mit Platten gemacht, die aber oft aus noch zum Teil fragliche Materialien sind. Und sie können die gleichen Platten anbieten aus Material, wo die Pilze wachsen. Und sie sind eben feiern, indem sie sagen, das alles ist schön und gut, aber wir müssen es schaffen, dass der Preis ungefähr gleich ist wie Styropor. Sonst ist es ein Material, das nur die Reichsten brauchen, also ein Luxusprodukt. Wir müssen es runterbringen auf einen Preis, der sich ungefähr deckt. Und in Amerika hat es Leute gegeben, die so eine Platte in etwa 18 Tagen produziert haben. Sie haben jetzt den Prozess können auf 8 Tage abschrumpfen. Und mit dem sagen sie, ihr Preis ist ungefähr gleich. Was man zum Beispiel auch machen kann, man kann Leder machen aus Pilz. Und dort ist aber, da gibt es zum Beispiel Paul McCartney, seine Tochter, hat eine Modelinie, oder dann gibt es Louis Vuitton, macht ihre Taschen daraus. Und dann habe ich auch mit den Leuten geredet, die jetzt in der Ziba-Geige, also in der Ex-Ziba-Geige, ihre Experimente machen. Und sie sagen, wir machen kein Leder, weil das ist ein Vanity-Produkt. Umweltmäßig macht das keinen Sinn, weil solange wir Fleisch essen, ist eigentlich Leder ein Abfallprodukt. Und das Leder, wo das entsteht, einfach zu verwenden, zum Schuh oder so machen, oder macht viel mehr Sinn als aus Leder, aus Pilz, das Leder macht. Es braucht letztendlich mehr Energie. Für jemanden, der Veganer ist oder sagt, ich will nicht mehr Körper, macht es totalen Sinn. Aber für die Freibevölkerung macht es keinen Sinn, das so zu verwenden.
Also dort gibt es ja noch eine andere Form von Substitution, die ich sehr spannend finde, ist, dass, etwas, dass du einen Pilz kannst züchten, der fleischähnlich schmeckt.
Ja, das ist dann die weitere Ebene. Du kannst sehr viele Essprodukte, du kannst einerseits Pilz als Pilz essen, aber du kannst sehr viele Esssachen machen, die aus Pilz, du wandelst auf eine Art, dass sie etwas werden, wo eine andere Sache ist, wie zum Beispiel Fleisch. Und zum Beispiel, du kannst Schweinsschinken machen. Zum Kilo Schweinsschinken machen, brauchst du 5000 Liter Wasser. Zum Kilo Schweinsschinken aus Pilz machen, brauchst du 5 Liter Wasser. Und es schmeckt praktisch gleich, hat aber weniger Fett und ist gesünder für dich.
Du hast schon mal probiert?
Nein, also noch nie gehabt. Aber von Leuten, die es schon gehabt haben, die ich mir geredet habe, haben gesagt, man merkt praktisch keinen Unterschied. Du kannst Speck und kannst auch bröteln. Und es ist praktisch gleich, ich habe es leider noch nie gehabt.
Also ich finde schon interessant, erstens einmal, dass man in die Richtung denkt und verstand es jetzt besser, was du meinst, mit ganz vielen Faktoren tragen zum Klimawandel bei, sicher der Abbau von der fossilen, die Förderung von der fossilen Energieträger, aus denen man dann Plastik und so weiter macht, das landet dann wieder im Meer und das landet in unserem Körper und manchmal sogar beim Hirn, habe ich unterdessen gelesen, also das geht überall an und also die Sachen substituieren durch ein Material, das dann auch noch schneller abbaubar ist, organisch ist, eben nicht eben die Förderung von Öl braucht, ist ganz eine interessante Sache.
Dass du im Prinzip kannst, es schmeckt zwar nicht gut, aber du kannst das Verpackungsmaterial essen. Du kannst, was du in der Verpackung gekriegt hast von deinem Fernseher, wo du geschickt kriegst, und das Tier, das jetzt Styropor ist, im Prinzip könntest du das nachher essen, aber der Geschmack ist ungut, aber es hat überhaupt keine Giftstoffe drin.
Etwas anderes, was ich an den Pilzen so interessant finde, ist die Art, wie sie leben, in Anführungszeichen, oder sich eben vernetzen. Also man redet ja von dem Biom, wie heisst das schon? Rhizom. Und das ist meistens unter der Erde und es ist zum Teil ganz weitläufige Netzwerke. Und das ist schon rein vom Bild her, finde ich sehr interessant, dass es ein Lebewesen gibt, das eigentlich davon lebt, ein grosses Netz zu sein. Wir sind theoretisch als Menschen auch vernetzt, aber wir könnten sehr wahrscheinlich von den Pilzen ein bisschen etwas lernen.
Ja, das ist ein riesiges Gebiet. Also vor allem, wenn wir mal anfangen, das, was die Leute als Pilz benennen, sind eigentlich nur die Früchte. Also das ist wie wenn man von einem Apfelbaum den Apfel nimmt. Das ist, was wir als Pilz benennen. Gegen Fungi ist die Pflanze und die ist normalerweise unter dem Boden. Und dort eben nicht eine lineare Geschichte, sondern ein Netz. Und wie du sagst, da gibt es riesige Netze. Das Größte, das man kennt, ist etwa 5000 Jahre alt und ist weitaus das grösste Lebewesen. Das ist ein Orangutan in den USA. Und das, ich glaube, ist etwa 10 Kilometer, im Quadratkilometer gross. Und das Interessante ist, dass die Fungi eben im Boden ein Netz machen, wo nicht, also wenn man Wurzeln hat, wachsen die raus und bewegen sich quasi wie ein Kreis bewegen. Hingegen die Fungi haben ein Netz, wo dann die verschiedenen Enden wieder zusammenkommen und von dem sich überkreuzen und dann zusammenwachsen. Und doch quasi eben über Kilometer gibt es einerseits Information, wenn eine Information kommt von einem Angriff oder von mehr Material zum Essen oder so, das geht auf die andere Seite und ist einen Kilometer weiter hin. Weiss das gleiche Pilzgewebe, was da einem passiert ist. Also einerseits ist es eine Information in sich selber, andererseits tut es mit anderen Pflanzen sich vernetzen, die Wurzeln von Pflanzen und die Wurzeln, also ich weiss nicht, ob man Wurzeln ist, also verbinden sich mit Pflanzen und tun sich so auch Informationen austauschen. Ein Baum kann mit dem anderen reden, das hat man immer gesagt, dass Bäume miteinander reden. Aber man hat gemeint, die dürfen einfach miteinander reden über Schallwellen oder weiss ich nicht was, das tun sie vielleicht auch noch, oder irgendwelche Ausdünstungen. Aber sie tun vor allem auch, indem sie das Pilznetz benutzen, redet der eine Baum wie der Telefonleitung mit dem anderen Baum. Das ist Kommunikation, aber dann geht es auch um die Energie. Sie tun und mit den Bäumen machen sie einen Austausch, weil sie ja keine Sonnenenergie kriegen, weil sie unter dem Boden sind. tun sie das, was die Sonnenstrahlen dem Baum liefern den Baum nach oben. Und der Pilz liefert dem Baum die Stoffe, die Mineralien, die er braucht von der Erde. Und so machen sie quasi einen Handel miteinander und helfen einander.
Es ist ein interessantes Bild, oder? Von einer vernetzten Intelligenz, die dann noch kommuniziert mit ihrer Umgebung und dem Ökosystem, wo sie drin ist.
Ja, und vor allem ist ja immer das Urdarwinismus, wo immer sagt, der Stärkste gewinnt und die Schwachen gehen halt unter. Und das zeigt, dass es eben nicht so ist, weil Bäume zum Beispiel, wenn sie einen starken Baum sieht, dass ein schwacher Baum in der Nähe ist, schickt er dem schwachen Baum via dem Pilz Energie über und hilft ihm, dass er nicht stirbt. Also er sagt nicht, Ätsch, du stirbst, weil ich bin der Stärke, sondern der Stärkere hilft dem Schwächer. Und sowohl in so Sachen wie eben auch die ganze Vernetzung, und wo nicht vertikal ist, sondern horizontal ist, können wir von dem Pilz sehr, sehr viel lernen, wie wir umgehen mit uns und mit der Natur. Und ich denke, das ist auch, indem man Bild studiert, lernt man auch viel darüber, wie wir mit der Umwelt weniger kaputt machen oder wie wir das ein bisschen zurückbauen oder vorwärts bauen, aber in eine bessere Richtung, dass wir dann die Planeten nicht total kaputt machen.
Das System verstehen und nicht als Einzelkämpfer oder irgendwie für sich selber auf das schönste, das tollste Erlebnis sorgt, sondern halt eben in Gemeinschaft mit anderen dass der Planet irgendwann auch ein bisschen, wie nennt man das, zu dem Acht gibt oder, und aufpasst. Hast du für dich persönlich irgendwie eine Geschichte oder einen Moment erlebt, wo du findest, das hat es Klick gemacht, jetzt muss ich mit den Pilzen verschaffen? Du hast vorher Corona erwähnt, du hast gesagt, die haben im Grunde genommen einmal gedacht, da könnte man jetzt noch etwas machen. Aber hat es wie einen Zündfunken gegeben oder eine persönliche Beziehung zu einem Pilz oder zu Pilzerlebnis, das dich so in die wirklich in die Passion jetzt rein befördert dann?
Nein, das ist einfach Stück für Stück gewachsen. Ich habe Pilze immer schon toll gefunden. Wir sind schon als Kinder im Wald gegangen, Pilze sammeln, und ich habe sie immer schon gern gehabt und ich habe immer schon gern Pilze gegessen. Und dann angefangen, ein bisschen da zu hören und ein bisschen da zu lesen. Und das hat einfach, es ist immer klarer geworden, das Bild. Und immer mehr geworden, das Bild. Und dann ist ein gewisser Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, die Bilder sind so wichtig, wie können wir es. Es geht nicht dass länger, dass wir Pilze als eine Nebenerscheinung sehen. Aber es ist, wie du vorhin gesagt hast, bis noch vor, ich weiß nicht, 50 Jahren oder so, hat man gemeint, Pilze sind ein Teil der Pflanze. Und jetzt hat man, und dann hat man müssen feststellen, dass, wenn man die Gene anschauen kann, dass die viel näher beim Menschen sind als bei den Pflanzen. Und hat gesagt, okay, nein, das ist ein ganz eigenes Reich. Und dann hat man angefangen zu schauen, wie viel gibt es denn von denen? Und dann hat man plötzlich entdeckt, es gibt mehr Pilze als Pflanzen. Und dann hat man eben gemerkt, man kennt erst 5%. Und so ist in den letzten Dekaden mehr und mehr hat sich angefangen zu akkumulieren, das Wissen über Pilze. Und dann hat man auch die Presse und Medien und alles. Also immer mehr Bücher sind erschienen. Ich habe immer viel mehr angefangen zu lesen. Und das ist einfach immer dem, an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das kann man nicht auslassen. Also das ist so zentral, und aber es steht in unserer Gesellschaft immer noch behandelt als etwas Sekundäres. Und das in meinen Augen darf nicht sein.
Genau, was ich habe auch noch ganz kurz erzählt, dass es zum Beispiel gewisse Pilze sind, die überhaupt, wenn neue Bäume gepflanzt werden, wie Geburtshelferinnen sind. Also das sind so die sehr symbiotischen Pilze, die mit auf gewisse Baumarten auch spezialisiert sind, Mykorrhizapilz. Und die helfen zum Teil mehr oder weniger auch den Bäumen, damit sie dann können wachsen. Also man hat plötzlich gemerkt, dass es im Boden innen vom Wald eben noch ganz viel gibt, aus dem Boden Lebewesen und den Würmer und so weiter, eben auch die Pilze. Also es hat wirklich eine Explosion gegeben. Und zeitweise manchmal auch ein bisschen, finde ich, eine Mythologisierung, oder wie nennt man das, eine Romantisierung von der Pilzwelt. Also manchmal, wenn so etwas Neues irgendwie in den Medien auftaucht, hat man manchmal das Gefühl, schießt man über das Ziel raus und hat manchmal das Gefühl, dass sie jetzt die Rettung der Welt. Aber das würdest du jetzt nicht gerade sagen, oder?
Nein, ich denke, Im Moment aber sind wir so weit hinten drin, dass man so viel Aufholbedürfnis hat. Klar, gewisse Sachen werden Sachen behauptet, wo man dann in ein paar Jahren wieder sieht, das stimmt halt nicht so. Aber das ist immer, wenn man in ein neues Feld reingeht, wird experimentiert, wird behauptet, wird geschaut. Aber das ist auch nicht weiter tragisch. Aber wichtig ist, dass man es eben angeht. Und das, im Moment, denke ich, gibt es keine schlechte, sehe ich keinen Grund, warum jemand nicht sich mit Pilz befassen. Das ist, ich sehe eigentlich doch keine Gefahr. Also,
Vielleicht nochmal eine letzte Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ich finde es eben auch noch faszinierend, dass du als Schweizer in diesem Rio bist, in einem Quartier, das auch ein Nachholbedürfnis hat, weil eigentlich eben nicht super im modernsten und neuesten ist, wo einer auch irgendwie wie ein Restructuring, wieder Aufbau und eine Belebung braucht und du dich dort ausgerechnet eigentlich angesiedelt hast und jetzt dein Projekt angesiedelt hast. Wie ist das für dich? Hast du dort wieder in Brasilien zu sein und dich dort mit diesem System, mit so einem komplexen Projekt wie dem zu widmen?
Das ist eine komplexe Frage. Also grundsätzlich ist es aber so, wenn du aus der Schweiz kommst, ich sage immer, in der Schweiz läuft fast alles über den Kopf. Bei uns, wir sind sehr rationell da, es funktioniert eigentlich alles, aber es ist sehr wenig Herz drin. Und manchmal wissen wir gar nicht mehr richtig, warum machen wir, dass das alles so gut funktioniert. Machen sie es letztendlich, dass wir können leben und dass wir können unser Herz spüren, und das vergessen wir manchmal. In Brasilien ist es umgekehrt, da geht es meistens vom Herz aus, aber oft, sehr oft das Rationelle funktioniert bedingt, und darum sind die Leute oft in ihrem Herz und spüren Sachen, aber es fehlt die Struktur, dass sie die wirklich leben können. Und das, aber ich als aus der Schweiz kommend, ist es für mich, nährt es mein Herz, dort sein. Aber manchmal verzweifle ich auch daran, wie schlecht die ganze Infrastruktur ist, wie langsam die Bürokratie funktioniert, wie alles dreimal so viel Zeit braucht wie in der Schweiz. Aber in dieser Wogen zwischen diesen zwei Kulturen zu leben, finde ich sehr spannend.
Das war wieder Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. In meinen Shownotes finden wir wie immer ein paar weiterführende Links zu deren Episode. Wer mehr über mich, den Podcast und meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.